Sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren. Das ist eine sehr konventionelle Anrede, aber so beim ersten Mal schickt die sich auch. Das ist eine Anrede, die sich eigentlich verwandeln muss in eine andere. Liebe Schwestern, liebe Brüder, und diese andere Anrede, die darf keine Phrase sein, die muss stimmen. Und vielleicht sind wir auch deswegen zusammen, damit diese Anrede immer stimmiger wird. Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir jetzt uns erst einmal versuchen zu sammeln. Und still zu werden und ruhig zu werden, einfach ganz gelassen da sitzen und warten und hoffen und vermuten, dass der Abend uns etwas bringt, dass der Abend uns Gott bringt. Denn vermutlich steckt das ja dahinter, dass Sie jetzt hier sind. Eine solche Hoffnung. Augustinus hat so gebetet: Höre, Herr, mein Rufen. Ich will dich suchen im Rufen nach dir und will zu dir rufen im Glauben an dich. Ich will dich suchen, dass meine Seele lebt, denn du hast uns auf dich hin geschaffen. Herr, merke auf mich und erbarme dich meiner. Jetzt kann es gut sein, dass dem einen oder anderen von uns, möchte ich jetzt sagen, nicht gelungen ist, so etwas mitzudenken und mitzubeten. Und ich möchte meinen, dass das gar nicht so schlimm ist. Vielleicht ist sogar nicht beten können, noch nicht beten können, nicht mehr beten können, ein besseres Gebet. Suchen, dass wir ihn finden. Wen finden, was finden, wieso? Ich stelle mir vor, Sie sind hier, wir sind hier, weil wir mehr Sinn finden wollen für unser Leben, weil wir mehr Freude finden wollen für unser Leben, weil wir mehr Glück finden wollen für unser Leben, weil wir aus der Hoffnungslosigkeit herauskommen wollen, weil wir Kraft brauchen, weil uns manchmal der Atem ausgeht und wir mutlos sind, weil wir Orientierung brauchen. Wir sind hier, weil uns etwas fehlt. Wir sind hier, weil wir wissen, dass uns etwas fehlt. Wir sind hier, weil wir uns um das Fehlende oder um den Fehlenden bemühen wollen. Wir sind hier, weil wir darauf vertrauen, dass sich der uns Fehlende uns zuwendet. Wer? Jesus, Gottes Sohn. Ich setze das hier so selbstverständlich einmal dahin und bitte Sie, das einfach auch mal so stehen zu lassen, denn das ist ja der Programmpunkt, der uns zusammengeführt hat. Jesu Geist schafft neues Leben. Und dann sollten wir vielleicht bei dem ersten Wort mit der Person, die das erste Wort, der erste Namen bezeichnet, anfangen. Jesus. Wer ist Jesus? Für uns, für mich, für diese Welt. Ich habe die Pause gemacht und erkläre Sie, vielleicht fragen Sie mit, vielleicht fragen Sie jetzt in dieser kleinen Pause, wer ist denn Jesus für mich? Wer ist denn Jesus für uns? Was bedeutet mir denn Jesus? Können Sie einfach da mal ganz vorsichtig und ganz locker an diese Frage heran. Ich glaube, jetzt könnte jeder von uns sehr vieles sagen und sehr richtige Antworten geben, denn jeder von uns weiß etwas und jedem von uns ist jetzt etwas eingefallen. Und so geht es mir auch heute Abend hier mit Ihnen in diesen Exerzitien. Ich kann Ihnen auch nur das sagen, was mir von Jesus zugefallen ist, sozusagen meine Erfahrungen mitteilen und Sie einladen, zuzuschauen, nachzudenken, zu überlegen, ob diese meine Erfahrungen, meine Einsichten, meine Überlegungen auch für Sie passend und brauchbar sein könnten. Ich sage das in aller Offenheit. Das ist nichts anderes als ein bescheidenes Angebot, Mitteilung eigener Einsichten gewonnen im Mitleben unserer Zeit, im Mitleben dieser an Jesus glaubenden, von Jesus gehaltenen, von Jesus zusammengerufenen Kirche. Eine Möglichkeit, heute Jesus zu verstehen. Jesus war ein einfacher Mann und einfacher Leute Kind. Ich glaube, das sollten wir mal jetzt auf uns wirken lassen. Jesus war ein einfacher Mann und einfacher Leute Kind. Er war so einer wie wir. Ein Mensch, der unter anderen Umständen, unter anderen Bedingungen, unter anderen Verhältnissen lebte. Aber Sorgen hatte, arbeiten musste, geschwitzt hat, sich gefreut hat, Freunde hatte, Gegner hatte, die Plackerei des Lebens kannte, ein Mensch wie wir. Wir sind leicht geneigt, das zwar selbstverständlich in unserem Glauben zu bekennen, Jesus, wahrer Mensch, aber dann in unserer wirklichen, lebendigen Lebenspraxis aus Jesus so etwas wie einen Götzen, wie einen Übermenschen, wie einen Superman, wie einen Koloss, wie einen Fetisch zu machen. Jesus war ein Mensch wie wir. Jetzt fällt dem einen oder anderen ein, wie mir, in allem uns gleich geworden, die Sünde ausgenommen. Weil Jesus einfacher Leute Kind war, kennen wir nicht seine Verwandten, ist er nicht des Zimmermanns Sohn, leben nicht seine Schwestern und Brüder unter uns? Ich habe jetzt oft dem Evangelium zitiert. Weil Jesus einfacher Leute Kind war, möchte ich jetzt so als ein Zwischenstück das Gedicht eines einfachen Mannes zitieren, eines Bäckermeisters aus Norf. Sozusagen als eine Hilfe, wie wir das, was ich versuche mitzuteilen, auf uns wirken lassen können und wie ich ihren Anspruch an mich verstehe. Das Gedicht ist nicht in Gladbacher Platt, sondern in Kölnischem Platt geschrieben. Ich muss das, wenn ich es vorlese, etwas in die Gladbacher Mundart übersetzen, aber das macht überhaupt nichts. Das Gedicht heißt Saat mich alles. Saat mich wie und wo und wann. Saat mich warum und wofür und wie viel. Saat mich alles. Aber vertellt mich nichts. Und das ist meine Absicht. Und das sollte unsere Absicht sein, alles zu hören und auf nichts hereinzufallen, auf keinen Vertell. Also, Jesus war ein einfacher Mann. Aber Jesus war auch ein ganz anderer, als wir sind. Und das wird in dem Satz angedeutet, die Sünde ausgenommen. Jesus war unkonventionell. Jesus war radikal. Jesus stellte die Dinge auf den Kopf. Jesus machte verrückte Sachen, sodass einmal seine Verwandten auszogen mit der schlimmen Sorge im Kopf. Er ist verrückt geworden, den müssen wir nach Haus holen. Jesus zog Menschen an. Einen Abglanz von dieser seiner Anziehungskraft verspüren wir im Evangelium, wenn so verdichtet gesprochen wird. Er ging entlang des Sees und sah Petrus oder Andreas oder Johannes oder Jakobus. Er kam an die Zollstätte und sah den Zachäus. Und sagte, folge mir. Und der Betreffende ließ alles und folgte ihm. Seine Kraft ging von ihm aus. Und in dieser Kraft stellte er Forderungen, die im Grunde schlimm waren. Verkauf alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und dann komm. Herr, lass mich erst noch meinen Vater begraben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wer die Hand an den Pflug legt und dann noch mal zurückschaut, ist meiner nicht wert. Jesus war unheimlich radikal und trotzdem auch einfühlsam in dieser Radikalität. Weißt du, was du tust, wenn du dich mit mir einlässt? Die Füchse haben ihre Höhlen. Die Vögel haben ihre Nester. Ich, der Menschensohn, habe keinen Platz, wo ich meinen Kopf heute Abend hinlegen kann. Willst du das auf dich nehmen? Dann komm. Er war so einfühlsam, dass er dem reichen Jüngling, der nicht die Kraft hatte, und so geht es vermutlich uns auch, sich von allem loszusagen und traurig wegging, einen Blick der Liebe und des verstehenden Lächelns nachschickte. Auf der anderen Seite konnte er unbarmherzig wild werden, denn solche Geschichten wie das Anfahren von Schriftgelehrten und Pharisäern, das Austreiben von wuchernden Händlern aus dem Tempel, das schnöde Abfertigen von Leuten, die von ihm einen Schiedsspruch in Erbangelegenheiten haben wollten, traut man doch eigentlich einem solchen guten Menschen, den wir den lieben Heiland genannt haben, nicht zu. Jesus war fromm. Er brachte nächtelang im Gebet zu. Und aus dem Beten heraus, aus dem mit Gott Verbundensein heraus ging so etwas aus, dass seine Freunde, seine Gefährten, die Jünger, die Apostel, wie wir sagen, sagten, lehr uns doch beten. War ja nicht so, als wenn die nicht gewusst hätten, was beten war. Aber sein Beten muss anders gewesen sein. Jesus war fromm. Vielleicht gab ihm diese Frömmigkeit, oder moderner ausgedrückt, diese Gottverbundenheit, dieses sich mit Gott eins wissen, dieses Gott hinter sich wissen, dieses in der Hand Gottes Stand haben, die Kraft, sich auf alles und jedes einzulassen, sich nicht zu verweigern, wo jetzt wieder andere Sorten von Menschen ihn angingen. Fromme Leute gab es damals reihenweise. Fromme Prediger gab es damals reihenweise. Ähnliche Gestalten wie diesen Jesus von Nazareth gab es zu seiner Zeit mehr. Ein ähnlicher ist uns bekannt und geläufig, Johannes der Täufer, von dem vermutlich Jesus auch eine Menge gelernt hat. Aber bei Jesus war diese Frömmigkeit mit einem eigentümlich unfrommen Gebaren gepaart. Nämlich mit der Bereitschaft und mit der Fähigkeit, sich mit jedermann an einen Tisch zu setzen. Ich möchte vermuten, wenn Jesus heute Abend in Gladbach wäre, so dieser Jesus von Nazareth, von dem ich jetzt rede, dann wäre er nicht in Münster. Dann wäre er vielleicht in einem Zimmer von Gastarbeitern, die heute Abend sich besaufen, um sich über das Elend in der Fremde leben zu müssen, hinweg zu trösten. Dann strich er jetzt vielleicht in der Gegend des Bahnhofs herum. Um da zu sein, wenn ihn jemand brauchte. Dann ließ er sich von einem Pennbruder vermutlich um Wermut anbetteln und wenn er Geld hätte, gäbe er es ihm. Dann hätte er keine Angst, sich anlachen zu lassen von einer Frau, über die wir vermutlich leicht, wenn wir uns nicht so in der guten christlichen Gewalt hätten, die Nase rümpften. Denn genau ein solches Verfahren hat ja die Leute damals gegen ihn aufgebracht. Drastisch berichtet das Evangelium. Er frisst und säuft und hält Tischgemeinschaft mit Huren und Zöllnern. Das war damals kein ehrenwerter Beruf wie heute, sondern das waren die Kollaborateure mit der Besatzungsmacht, Leute, die im Grunde um des schnöden Mammons willen ihre Seele, ihren Glauben und auch die Kommunikation mit ihren Mitjuden verkauft hatten. Das hatte man gegen ihn. Vermutlich bekam er aus seiner Gottverbundenheit dazu die Kraft. Vermutlich bedurfte es des ständigen Betens, um das zu können und zu dürfen. Vermutlich ging ihm im Beten, also in der Hinwendung an den, den wir Gott nennen, den er seinen und unseren lieben Vater, wörtlich sogar Papa, nannte, eine so vertrauliche Anrede, die auch schon wieder ärgerlich war, denn ein frommer Jude wagte Gott nicht so vertraulich anzureden. Vermutlich ging ihm in diesem, ich möchte fast sagen, naiven Umgang mit Gott auf und zu Herzen, dass er für alle Menschen da war. Dass, wie Gott seine Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte, kein Mensch und erst recht er auch nicht, die Erlaubnis hat, Grenzen zu ziehen. Vermutlich, wenn ich das jetzt mal ein bisschen abstrakter und theoretisierender sagen darf, vermutlich ging ihm auf, und er versuchte das lebendig zu bezeugen, dass es nur auf eins ankommt, auf universale und totale, niemanden ausschließende, intensive Liebe und Verbrüderung. Verschwisterung, Solidarität, Zusammenhalt, einander annehmen, einander tragen, miteinander umgehen, auch wenn es dreckig ist, auch wenn es Gefahr bringt, auch wenn es stinkt, auch wenn es langweilig ist, auch wenn es trostlos ist, auch wenn es nicht weiterführt. Wie Gott sein Vater keinen Menschen aufgab. Das war sein Glaube. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. So wollte er auch niemanden aufgeben. Wenn ich jetzt das vulgär mal sagen darf, das war kein Zuckerschlecken. Diese totale, universale Liebe, dieses für jeden da und gut sein und keinen aufgeben wollen. Gestern Abend haben wir darüber nachgedacht, dass vermutlich seine Liebe denen nachging, die rechthaberisch und selbstgerecht Todesstrafe dem Gesetz gemäß forderten, um liebend das gottverhärtete Herz aufzubrechen. Vermutlich hat ihm diese totale, universale Liebe sein Leben schön schwer gemacht. Schön und schwer. Schön schwer. Vermutlich ist in dieser universalen Liebe, also in diesen offenen Armen, ihm aufgegangen, wer Gott ist, den wir so mühsam suchen, den wir oft verlieren, den wir schlecht verstehen können, mit dem wir uns so schwer tun, den wir brauchen, nötiger als das tägliche Brot, ist ihm aufgegangen, wer Gott ist. Und ist ihm dann Gott und Gottes Auftrag zur schweren Last geworden.
Ich habe meine Last auf dich gelegt, wird prophetisch vom Gottesknecht. Das sind Sprüche eines alten Propheten, Lieder eines alten Propheten vorausgesungen, vorausgesagt. Ich habe meine Last auf dich gelegt. Und in unseren Kreuzwegandachten versinnbildlichen wir das ja in dem Tragen des Kreuzes und in dem Fallen unter dem Kreuz. Das ist nicht das Holz, das sind die Menschen. Die Menschen seiner Zeit, die Unverständigen, die Böswilligen, die Habgierigen, auch die lustigen Vögel, wo man nicht wusste, wo man mit ihnen dran war, die Wetterwendischen, alle, sie lagen auf ihm und er hatte ein Herz für sie. Ja, er hat in einer ganz abenteuerlichen Weise ein Herz für sie, nämlich so, dass er nicht nur ihnen seine Gemeinschaft bot, bei ihnen sein wollte, für sie da sein wollte, sondern, was viel mehr und viel besser und viel schwerer ist, ihre Gemeinschaft, ihre Liebe, ihre Freundschaft für sich selbst suchte. Jesus liebte nicht nur, Jesus ließ sich lieben. Er hatte Freunde, läppisch könnte man auch sagen, er hatte Freundinnen. Er ließ sich lieben. Er ließ sich was schenken. Er war so auch für sich da, dass er sagte, Arme, habt alle Zeit bei euch, aber mich nur jetzt. Und deswegen lasst es ruhig geschehen, dass diese Frau ihr kostbares Salböl über mich, für mich, mir zuliebe, mir zur Freude ausschüttet. Und das macht ja im Grunde einen Menschen reich. Nicht, wenn wir ihm geben, sondern wenn wir ihm die Gelegenheit geben, uns zu geben. Liebende wissen das genau voneinander. Dass die Liebe erst in die Kulmination kommt, wenn man davon ab ist, in einer großartigen Gebärde dauernd von sich wegzugeben und zu schenken, sondern wenn man dazu kommt, bereit und demütig und arm genug zu sein, sich vom anderen beschenken zu lassen. So einfach war Jesus ein Mensch, dass er sich von anderen, auch wieder von Dirnen und Zöllnern, beschenken ließ. Und was hat es ihm gebracht? Einige schöne, erfreuliche, fröhliche Stunden. Und zuletzt, und das wissen Sie, wie ich, zuletzt nichts anderes als Ablehnung, Feindschaft, hinaus mit ihm, zum Sündenbock eingesetzt oder umfunktioniert. Von der Last Gottes, von der Last der Menschen, von der Ablehnung der Menschen, an den Rand gedrängt, zur Stadt hinaus, umgebracht. Elend wie ein Verbrecher. Das hat er nun davon. Ist doch schlimm. Diese schlimme Wahrheit steht schon bei Plato. Es ist schlimm mit dieser Welt bestellt, dass der Gute sterben muss an der Welt. Zuletzt hat also der, der aus Gott heraus für die Menschen gelebt hat, Gott, der ihn beauftragt hatte, nicht mehr gehabt. Wir hören das in dem Verzweiflungsschrei, der ihm vom Psalm her in den Mund gelegt wird. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst da lässt er noch nicht von Gott, wo er sich von ihm, von Gott, total verlassen vorkommt. Und selbst da verlässt er nicht die Menschen, Freunde nicht und Feinde nicht. Die Mutter wird an den Freund Johannes verwiesen, der Freund Johannes wird an die Mutter verwiesen und über die anderen wird gesagt, sie wissen nicht, was sie tun. Selbst in der Verlassenheit ist er bei seinem Programm geblieben. Bis zum letzten Atemzug. Und ich glaube, das fasziniert an ihm. Und auf diese Art ist er zu einem Vorbild geworden, um heute Abend einmal nicht mehr zu sagen. Auf diese Art hat er uns etwas zu sagen. Auf diese Art bringt er uns etwas bei, zeigt er uns einen Weg, wie gelebt werden soll. Und diese Art ist mächtig, denn sonst wären Sie heute Abend nicht hier. Denn wir sollten jetzt einmal fragen, schön, was Sie da erzählt haben. Das war damals. Wo ist Jesus jetzt? Da möchte ich wieder Ihnen eine kleine Pause gönnen und mir eine kleine Pause gönnen. Wo ist Jesus jetzt? Jetzt im Augenblick. Ich habe eben nur versucht, ein damals, das was 2000 Jahre zurückliegt, zu vergegenwärtigen. Wo ist Jesus jetzt? Heute Abend. Für Sie, für mich. Der eine oder andere von Ihnen wird sagen, er ist weg, verschwunden. Von da ist noch keine Via gekommen. Die meisten von Ihnen, so vermute ich, werden wie ich sagen, auferstanden. Am dritten Tag in Gott im Himmel, da ist Jesus jetzt. Und so richtig wie dieses Gesagte ist, so wenig sagt es, denn was ist der Himmel und wer ist Gott? Wo ist der Himmel und wie ist Gott? Nichts Greifbares. Und vielleicht ist das greifbarer und diese Lehrformel bei Gott im Himmel sprengend, dass Jesus auch heute noch Gewalt über unsere Herzen hatte und hat. Es ist zunächst mal ein sehr kümmerliches und mageres Ergebnis. Er hat so viel Gewalt gehabt, dass er uns heute Abend hierhin und zusammengebracht hat. Sein Name, Jesus, hat noch so viel Klang, dass wir an diesen Namen Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte geheftet haben, sonst wären wir nicht gekommen. Die Art und Weise, wie er gelebt hat, vermag uns, so meine ich, immer noch zu bewegen und zu bestimmen, vielleicht zu einem traurigen, leider ich so nicht. Aber auch das traurige Eingeständnis von Schuld und Elende nicht können, ist grundiert von einer großen Sehnsucht. So müsste es eigentlich sein. So müssten Menschen leben, wie er gelebt hat. Sein Geist ist also da. Er wirkt in uns, in unseren Hoffnungen, in unseren Sehnsüchten zu einem guten, besseren, schenkenden und sich beschenken lassenden, universal sich öffnenden Leben. Da ist er immer noch präsent. Und vielleicht ist das sogar eine Weise, wir werden da in den nächsten Tagen noch deutlicher drauf zu sprechen kommen, vielleicht ist das dann auch eine Weise, mir das so hohl gewordene Wort Gott zu verstehen und zu erfüllen, dass auch Gott wie Jesus da ist, in dem Maße, wie er uns bewegt, in dem Maße, wie er uns ermutigt, in dem Maße, wie er uns in Gang bringt und mit Hoffnung erfüllt. Nichts davon ist zu sehen. Ich kann es nur sagen. Ich kann es nur verkünden. Ähnlich schwächlich, wie damals Frauen es als Erste gesagt und verkündet haben. Wir haben ihn gesehen. Und ihnen wurde kein Glaube geschenkt. Ähnlich schwächlich, wie die Freunde es dem einen, dem Thomas, sagen wollten. Er ist auferstanden, er war bei uns und ihr Wort war schwächlich. Denn er sagte erst, wenn ich meine Hand in seine Seite lege und meine Finger in seine Wundmale drücke, dann glaube ich. Aber dem Thomas wurde dann eine Antwort zuteil, und dass er sie sich erfragt hatte, ist uns vielleicht zum Heil, selig die, die nicht sehen und doch glauben. Und das möchte ich Ihnen heute Abend wünschen, dass Sie zwar nicht sehen, aber eine Ahnung bekommen von dem Leben, das Ihnen eigentlich zugedacht ist, von dem Leben, das ähnlich ist wie das Leben Jesu. Von einem Leben, das keine Grenzen kennt, sondern ins Unbegrenzte sich ausweitet, zumindest in der Hoffnung. Das keine Feinde kennt, sondern nur Freunde erhofft und auf eine unendliche, alle Menschen umspannende Brüderlichkeit hinlebt. Jetzt anfanghaft, keimhaft, aber davon wissend, der Himmel ist nichts anderes, als wir alle mit Jesus in Gott zusammen. Und sich in diese Richtung von Jesus treiben zu lassen, sich in diese Richtung von Jesus ermutigen zu lassen, diesen Worten und dem Beispiel Jesu auf diese Art zu trauen, dass die Macht Jesu heute über uns sein Dasein für uns, wie ich hoffe, und für Sie und für mich erbitte. Amen.